House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Sapienski. Lieber Jan, ich bin sehr froh, dass du heute Zeit gefunden hast, tatsächlich in deinem Urlaub. Wir haben uns ja vor einigen Wochen bei einer Vernissage kennengelernt und es ist was passiert, was dir wahrscheinlich ständig passiert. Du hast gesagt, du bist plastischer Chirurg. Und ich habe dich, glaube ich, als erstes gefragt, das ist ja total interessant, was würdest du bei mir machen? Und ich kann mir vorstellen, dass dir das total häufig passiert, oder? Wie begegnet man dir, wenn du sagst, was dein Beruf ist?
Ach, also ich glaube, dass es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen an Show. Es gibt Menschen, die sind so ganz offen wie du und die gehen damit ganz, ganz lustig um und sagen, ach Mensch, das finde ich ja spannend und ich wollte schon immer mal mit einem plastischen Chirurgen sprechen und die stellen vielleicht auch die Frage, Mensch, wenn du mich so anschaust, was würdest du denn bei mir machen oder so? Es gibt auch ein paar Menschen, die reagieren etwas unsicher dann, weil sie vielleicht so glauben, dass ein plastischer Chirurg vielleicht so eine Art Blick hätte, dass er alles genau an dir sieht und jeden Fehler sofort erkennt und die ganze Zeit nur daran denkt, wie kann er dich jetzt optimieren. Es gibt auch ein paar Menschen, die vielleicht so ein bisschen unsicher damit sind. Die plastische Chirurgie ist ja ein Fachbereich in der Medizin, der so einen ganz kleinen Beigeschmack hat. Wenn du jetzt sagen würdest, ich bin Radiologe oder ich bin Allgemeinmediziner, dann leuchten die Augen sicherlich ein bisschen anders auf, als wenn du sagst, ich bin plastischer Chirurg. Vielleicht hat man das noch als Gynäkologe als Urologe oder so, dass da so ein bisschen vielleicht der Blick eine Sekunde länger dauert, weil man richtig merkt, dass die Leute in der Sekunde arbeiten, denken. Aber in der Regel spüre ich einen unglaublichen positiven Feedback, Antwort, Rückgabe, weil die Leute das Fach der plastischen Chirurgie, genau wie ich auch, wahnsinnig faszinierend finden.
Warum, das ist interessant, warum findest du das so faszinierend? Ist es für dich, weshalb hast du das Fach gewählt? Wieso bist du darauf gekommen? Das würde mich interessieren.
Bei mir persönlich war das ein ganz großer Zufall in Wahrheit. Ich wollte eigentlich Internist werden, habe einen Teil meines praktischen Jahres, das ist der Teil des Medizinstudiums, der ganz am Ende kommt, in Brasilien gemacht. Dort den Teil der Anästhesie und habe, als ich dort in der Anästhesie gearbeitet habe, einen plastischen Chirurgen kennengelernt, der mich an dieses Fach plastische Chirurgie herangebracht hat. Also das war bei mir ein großer Zufall. Es war jetzt nicht so, dass ich das Medizinstudium begonnen habe und gesagt habe, ich will plastischer Chirurg werden. Mich hat an dem Fach so unfassbar fasziniert, zum einen, dass du deine Ergebnisse sehen kannst. Du bist in einem Bereich, wo du dich um Oberflächen kümmerst. Und wenn du zum Beispiel als Allgemeinchirurg eine wahnsinnig gute Darmanastomose machst, also zum Beispiel eine Naht im Körper, die fantastisch ist, das erkennt keiner. Wenn du als plastischer Chirurg unfassbar exakt, sehr detailverliebt und einfach wirklich gut arbeitest, das erkennt jeder, das erkennt deine Krankenschwester, das erkennt dein Patient, das erkennen die Angehörigen deines Patienten. Das heißt, du bist in einem Bereich, der sehr sichtbar ist und der sehr bewertbar ist, der auch relativ einfach bewertbar ist, weil du es sehen kannst. Das ist eine hohe Faszination und es ist halt einfach ein Fach mit so unheimlich vielen unterschiedlichen Aspekten. Du hast die rekonstruktive Chirurgie, du hast die Tumorchirurgie, du hast die Handchirurgie, du hast die ästhetische Medizin. Du hast so viele tolle Bereiche, in denen du dich verwirklichen kannst. Und das macht dieses Fach der plastischen Chirurgie so unheimlich spannend. Und deswegen ist es, glaube ich, das meine ich ehrlich, das spannendste Fach in der Medizin.
Ich finde das gerade spannend, was du gesagt hast mit der rekonstruktiven Chirurgie, weil ich glaube, das haben ganz viele gar nicht auf dem Schirm, dass ihr auch wirklich nicht nur ästhetische Sachen macht, sondern auch wahrscheinlich krasse Fälle bei euch reinkommen. Und hast du da vielleicht ein Beispiel, was dich vielleicht auch besonders glücklich gemacht hat, weil du damit ein Leben verändern konntest?
Ja, also das ist, glaube ich, toll, dass du das ansprichst, weil das ist, glaube ich, eines dieser Vorurteile der plastischen Chirurgie, dass die plastische Chirurgie immer gleich der kosmetischen Chirurgie gesetzt wird. Und das ist falsch. Mit Abstand die meisten plastischen Chirurgen weltweit sind gar keine ästhetischen Chirurgen in dem Sinne, dass die jetzt nur Brustvergrößerung oder Gesichtsstraffung oder Fettabsaugung oder so machen, sondern die Domäne der plastischen Chirurgie ist die Rekonstruktion. Und eines der Felder der Rekonstruktion sind die Brandverletzten. Das heißt also Menschen, die in irgendeiner Form durch Hitze oder durch heißes Wasser oder auch durch Kälte Nekrosen der Haut entwickeln. Und da gibt es, ich habe meine Ausbildung an einer Unfallklinik gemacht in der Nähe von München, an der BG-Unfallklinik Murnau, da war ich 6 Jahre. Und da ist eine große Verbrennungseinheit. Das heißt, da kommen schwer verbrannte Patienten in der Regel mit dem Hubschrauber hingeflogen und du musst probieren, dass diese Menschen zum einen das überleben. Das geht meistens gut, das muss man sagen. Die Intensivmedizin hat in den letzten 20 Jahren riesengroße Fortschritte gemacht. Aber es geht natürlich auch darum, dass diese Patienten, wenn sie entlassen werden, ein normales Leben führen können und nicht so ein Riesenstigma der großen Narben, der Narbenplatten im Gesicht, am Körper, an der Brust, über Gelenken oder so haben. Und da gibt es viele traurige Fälle. Weil wenn jemand wirklich schwer brandverletzt ist und vielleicht 60-70% der Körperoberfläche verbrannt wurden, dann wird das selten wirklich gut. Aber ich erinnere persönlich an eine Patientin und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, wo deine Frage hingeht. Das ist eine unfassbar sympathische Zahnärztin, bei der die hatte so einen Gasofen. Und dieser Gasofen war in irgendeiner Form fehlerhaft und der ist explodiert. Und sie hatte ganz, ganz schwere Verbrennungen im Gesicht, an den Händen, im Dekolleté. Und diese Zahnärztin, die hat sich zurückgekämpft. Die hatte wirklich die Kompressionskleidung jahrelang getragen. Die hat viele, viele Hauttransplantationen gehabt. Sehr viele rekonstruktive Eingriffe mit Narbenlösungen, mit solchen Z-Plastiken. Und was ich an der so unfassbar faszinierend und ganz, ganz toll finde, ist, die hat immer gearbeitet. Die hat relativ früh, so 3-4 Monate nach diesem Unfall, wieder angefangen zu arbeiten. Und ich habe ganz, ganz viele, ich war nicht derjenige, der die großen Operationen bei ihr gemacht hat, sondern sie kam zu mir, nachdem sie aus einer Unfallklinik entlassen war. Und ich habe so ganz viele kleine Korrekturen mit ihr gemeinsam gemacht. Und was mich an der so glücklich gemacht hat, ist, dass sie immer wieder nach jedem Eingriff für einen neuen kam und gesagt hat, Herr Nebendahl, jetzt kann ich meinen Daumen wieder bewegen. Ich kann jetzt als Zahnärztin wieder die und die Behandlung anbieten. Und jetzt kann ich das wieder machen. Und ich habe eine neue Webseite und ich habe jetzt zum Beispiel ein neues Bild von mir. Ich habe sonst immer nur meine rechte Seite gezeigt. Und seitdem wir diese Narbenkorrektur auf meiner linken Wange gemacht haben, habe ich das erste Mal ein Foto auf meiner Webseite von vorne. Und das sind so ganz kleine Erfolgserlebnisse. Und die machen einen sehr, sehr zufrieden und die machen einen auch sehr glücklich.
Das kann ich mir vorstellen. Was ich mich gerade gefragt habe, man hat dann ja eine relativ große Schere, ne? Also man hat einmal die rein ästhetischen Operationen und dann hat man solche krassen Fälle, wie du es gerade beschrieben hast. Wie hat sich dein Wert von Schönheit eigentlich mit den Jahren dann geändert? Weil einmal geht es um das Überleben und Lebensqualität auch zu verbessern. Und dann sind es ja auch Optimierungsmaßnahmen oder beziehungsweise Eingriffe bei Dingen, bei Körperteilen, mit denen Menschen einfach nicht zufrieden sind. Und wie verändert sich der Wert? Oder hat Schönheit für dich einen Wert? Oder wie stehst du überhaupt zu dem Begriff Schönheit?
Also diese Frage ist wahnsinnig faszinierend, weil es ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Das ist so ein fast schon abendfüllendes Thema, wenn du dich da verhältst. Was ist der Fehler? Ne? Muss ich jetzt jemanden, der mit seiner Nase beispielsweise nicht zufrieden ist, obwohl er eine völlig normale Nasenatmung hat, oder zum Beispiel ein Höcker, und der ist mit dieser Höckernase tief unglücklich, und ein anderer, der hat sich, sagen wir mal, einen Finger abgeschnitten und du würdest eine Transplantation vielleicht von deiner Zehe für diesen Finger als Rekonstruktion machen. Wie kann man das gleichsetzen? Ne? Ist ja zum Beispiel die Rekonstruktion eines Fingers mehr wert oder wichtiger als jemand, der sehr unglücklich ist, weil er eine Höckernase hat? Und wenn man an dieses Thema vielleicht ein bisschen neu herangeht oder gar nicht so tief eintaucht, dann würde jeder sofort sagen, ey, ganz ehrlich, so eine Höckernase ist doch völlig egal. Und der Finger, das ist viel, viel, viel wichtiger als die Nase.
Finde ich nicht.
Genau, aber wenn man diese Menschen kennenlernt mit der Nase, wenn man den Werdegang dieser Menschen erlebt, den Leidensdruck, den sie haben, die unfassbare Unzufriedenheit, die Ängste, die Sorgen, dass sie entstellt sind, dass sie sich nicht hübsch anfinden, dass sie vielleicht Brutus meiden oder Gruppen meiden, nur weil sie eine Höckernase haben, was ein Außenstehender gar nicht nachvollziehen kann. Aber dieser Mensch, der lebt so, für den ist das Problem. Ja. Dann gleicht sich das so ein bisschen an. Und umso länger man in der plastischen Chirurgie arbeitet, umso mehr hat man, glaube ich, so ein Gefühl dafür, für welche Patienten, welcher Eingriff wie wichtig ist. Mhm. Und es gibt ja auch ganz viele Arbeiten darüber. Also zum einen machen natürlich plastische Chirurgen Arbeiten, wie wichtig ist ein Eingriff, wie zufrieden sind Patienten, aber es beschäftigen sich auch beispielsweise Psychologen seit Jahren, seit Jahrzehnten damit, was ist denn die Zufriedenheit nach ästhetischen Eingriffen? Ist dieser Mensch, dem du jetzt die Nase korrigierst, wirklich ein Jahr oder 5 Jahre später zufriedener? Und das ist ganz, ganz spannend.
Wie ist das Ergebnis? Was haben Sie herausgefunden?
Gerade in der Nasenchirurgie ist das so ein bisschen ambivalent. Mhm. Die Nasenchirurgie ist so ein bisschen ein undankbares Fach in der plastischen Chirurgie.
Hätte ich nicht gedacht. Meine Nase ist ja auch operiert, aber muss ich gleich erzählen.
Die Nasenpatienten, die schimpfen immer ein bisschen. Die sagen, die Nase ist doch noch nicht so ganz gerade und sie weicht vielleicht ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links ab. Und die Patientenzufriedenheit in der Nasenchirurgie, die ist relativ schlecht. Man hat so Ergebnisse um die 70%. Das heißt, die Weiterempfehlung oder die Aussage, würden Sie diesen Eingriff unbedingt nochmal machen, die würde von 100 Patienten ungefähr so bei 70 sein, die sagen, ja, ich würde das sofort nochmal machen. Der Eingriff in der plastischen Chirurgie mit der höchsten Zufriedenheit ist übrigens das Schlupflied. 98 von 100 würden diesen Eingriff sofort wiederholen. Und der zweite, der Eingriff, der an zweiter Stelle steht von dieser Patientenzufriedenheit, ist die Brustverkleinerung. Mhm. 94 von 100 Patientinnen würden sofort ihre Brüste wieder verkleinern lassen. Und das ist insofern sehr interessant, weil eine Brustverkleinerung hinterlässt Narben auf der Brust.
Ja.
Und trotzdem sagen diese Patienten, Mensch, das hat mir so viel Lebensqualität gebracht. Ich kann einen normalen BH anziehen, ich kann normal joggen gehen, ich kann einfach nur mal ein T-Shirt tragen, ich habe weniger Rückenschmerzen, ich habe keine Träger mehr, die mir die Schultern so einschneiden. Und da gleicht sich das, was wir so ein bisschen gesagt hatten mit dieser Höckernase und vielleicht der Rekonstruktion eines Fingers, da gleicht sich das so ein bisschen an. Und Außenstehende verstehen das häufig nicht, dass dieser Leidensdruck und die Lebensqualität von diesen Menschen sich wirklich erheblich verändert, wenn man bestimmte Stigmata korrigieren kann.
Ja, also meine Nase ist ja auch operiert. Die war vorher 3-mal gebrochen. Wahnsinn, oder? Ich habe es geschafft, die Nase 3-mal zu brechen.
Und, wie bitte? Bist du Boxerin oder machst du Kampfsport?
Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe auch Kampfsport gemacht. Aber da habe ich mir die Nase nicht gebrochen, sondern das war einmal beim Fahrradfahren, da war ich ganz klein. Dann war sie beim 2. Mal gebrochen. Das war da war ich 15 und war in so einem Tennisclub und da kam gerade die Techno-Phase auf und da hat einer so getanzt, dass er mit der Faust immer so in der Luft gehämmert hat und ich habe das nicht gesehen, ging da lang, mich nicht gesehen und hämmerte mit dieser Faust auf meiner Nase drauf und das Blut schoss auf die Tanzfläche und dann war ich auch zum Naserichten beim HNO-Arzt und dann wurde ich aber nur für einen Monat vom Sport befreit, was ja total beknackt ist, weil die Nase natürlich noch gar nicht fest ist und ich war sportlich damals sehr untalentiert und habe, ich sage es mal so gerne, den Basketball bei einem Basketballspiel mit dem Gesicht gefangen und dann war es dann auch wieder dahin mit der Nase und die war dann so krumm und schief auch von innen, ne? Die hatte so eine S-Form und hatte auch einen ganz deutlichen Höcker, die war auch vorher vom Anfang an schon noch nicht so klein, aber halt, ja, es war einmal diese Höckerform, dann innen drin halt eben die S-Form der Nasenscheidewand. Und dann war es auch noch so, dass beim Schlafen, das hat mein Ex-Mann wahnsinnig gemacht, das war ganz lustig, weißt du, du musst dir vorstellen, du gehst so langsam in das Reich der Träume ein, alles ist still, die Vögel sind leise, ja, bist gerade dabei einzuschlafen und auf einmal aus dem Nichts kommt so ein Geräusch.
Ja, ich kann mir das vorstellen.
Ja, also, der hat dann auch immer gesagt, mach was dagegen, aber ich konnte halt nichts dagegen machen. Naja, und dann fing dann auch sozusagen die Arztsuch-Odyssee an. Ich kann mich noch sehr genau an einen Arzt erinnern, der HNO-Arzt und ich weiß gar nicht, ob er wirklich auch plastischer Chirurg war, aber da saß ich dann da und dann hat er mich angeguckt und meinte, ja, Nase können wir machen, aber das reicht bei Ihnen nicht. Er wollte noch meinen Kiefer und die Wangenknochen machen und hat mir dann, weil ich ja dann als Sonderangebot noch die Brustvergrößerung mit angeboten. Ja. Und das war ich so unseriös, dass ich direkt gesagt habe, vielen Dank, ich gehe direkt mal raus. Und ich kam mir auch vor, also ich habe mich da eh nicht so schön gefühlt, ne? Und die Nase war etwas, was mich halt auch wirklich gestört hat. Und ich habe zum Beispiel geschaut, dass ich nur von vorne fotografiert werde. Ich habe geguckt, dass ich mich nicht von der Seite zeige. Und das war schon etwas, was mich echt auch unglücklich gemacht hat. Und ich kann mich sehr genau erinnern, ich hatte dann einen sehr versierten HNO-Arzt und plastischen Chirurgen, der nur Nasen gemacht hat. Der hatte auch keine Computersimulation oder sonst was, sondern der hatte so Schablonen mit der Nagelschere ausgeschnitten und hat ganz langsam gesprochen. Und hatte, als er die Nase besprochen hatte, hat er gesagt, ich würde das so machen. Hatte die Schablone draufgelegt und ich habe dann immer gefragt, können wir das noch ein bisschen kleiner machen? Er so, nein. Naja.
Super geworden.
Und das ist auch ganz toll. Und es war so irre, weil ich kann mich daran erinnern, wie es war, den ersten Atemzug zu nehmen. Das war Lebensqualität und der Blick in den Spiegel war für mich war so, ich habe wirklich gedacht, da bist du ja. Da bist du endlich. Und das hat mich dann tatsächlich auch richtig glücklich gemacht. Mhm. Und deshalb, vielleicht habe ich deshalb halt auch ein anderes Verhältnis dazu oder sehe das auch nicht kritisch oder habe da auch nicht so viel Hemmung, weil ich einfach weiß, wie es dich halt eben auch verändern kann. Mhm. Aber Patienten kommen ja mit ganz, ganz vielen Wünschen auf dich zu. Hast du auch schon mal Leute abgelehnt?
Na klar. Also ja. Du hast ja Patienten, die haben vielleicht Fragestellungen, die sind gar nicht korrigierbar oder gar nicht beantwortbar. Mhm. Es gibt so körperdysmorphe Patienten, die sind psychisch krank. Das ist ähnlich wie vielleicht eine Anorexie oder so etwas. Das heißt, die haben ein falsches Bild von ihrem Körper. Die sehen etwas, was wir in der, ich sag jetzt mal, Normalgesellschaft so nicht sehen. Mhm. Und diese Patienten darf man nicht behandeln. Das ist ein Kunstfehler. Das musst du ablehnen. Die brauchen auf anderer Ebene, zum Beispiel psychologisch. Mhm. Und manchmal ist es auch schwierig, diese Patienten rauszuangeln oder rauszufinden. In der Regel kommen die aber schon mit einer relativ langen Vorgeschichte, reden sehr schlecht immer über Vorbehandler und sagen, ja, der hat das versaut und der war da ganz schlimm und das tut so weh und das ist ganz misslungen. Und dann hört man, ja, vielleicht eine 30-jährige Patientin, die ein Facelift will, eine Nasenkorrektur, Körperformende Eingriffe, das. Und du schaust ja an und denkst, hey, das ist doch alles überhaupt nicht notwendig. Die muss man ablehnen. Mhm. Man sollte ablehnen, Patienten, die nicht volljährig sind, es sei denn, es liegt eine Krankheit dahinter, beispielsweise sehr große Brüste, das kommt immer mal wieder vor, dass man diese Anfrage hat bei einem 16-jährigen Mädchen oder so, die da enorm drunter leidet. Und dann muss man das sehr kritisch angehen, braucht in der Regel den Hausgynäkologen, einen Hausarzt, vielleicht auch noch ein psychologisches Gutachten. Und wenn die das alle bestätigen und wirklich dieser Wunsch absolut nachvollziehbar ist und auch reell, dann darf man das auch bei Minderjährigen machen. Aber in der Regel sollte man immer darauf achten, dass man nur Volljährige operiert. Man sollte immer darauf achten, dass es wirklich der Wunsch des Patienten ist und nicht beispielsweise von einer dritten Person gefordert, so nach dem Motto, was können Sie denn bei meiner Frau machen? Machen Sie denn mal ein bisschen größere Brüste? Das finde
ich. Ist dir das schon passiert?
Ja, mir Gott sei Dank relativ selten, weil dieser Typus von Patient, die kommen interessanterweise nicht zu mir. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht bin ich für die einfach zu langweilig oder ich hoffe, ich bin zu seriös für diese Patienten, dass die spüren, dass ich da der falsche Ansprechpartner bin. Aber das darf man nicht machen. Auch das ist eine Körperverletzung. Also wenn man spürt, dass der Wunsch einer körperverändernden Operation nicht von dem Patienten kommt, sondern beispielsweise von einem Partner, dann ist das falsch. Den sollte man nicht behandeln, diesen Patienten. Und man sollte auch wirklich diesen Patienten darauf hinweisen, dass zum Beispiel, wenn der Partner weg ist, dann stehst du da und hast beispielsweise diese großen Brüste, die du nie haben wolltest. Oder die nasenchirurgischen Eingriff mit einer sehr kleinen Nase oder so. Oder einer Stupsnase, die du für dich vielleicht gar nicht hübsch findest. Und die muss man ablehnen. Also in der plastischen Chirurgie gibt es so ein paar Gruppen an Patienten, die man ablehnt. Das sind die Körperdysmorphen, das sind die Patienten, wo man das Gefühl hat, dass eine Fremdeinwirkung vorliegt. Es sind die Minderjährigen, es sind sicherlich auch Patienten mit bestimmten Erkrankungen, die man einfach ablehnen muss. Beispielsweise eine gesichtsstraffende Operation sollte man nicht machen bei Patienten, die jetzt einen Blutverdünner einnehmen. Und wenn aufgrund einer Erkrankung dieser Blutverdünner nicht abgesetzt werden sollte, vielleicht hatten sie einen Herzinfarkt und haben Stents und müssen deswegen diesen Blutverdünner nehmen, dann sollte man das nicht machen. Und wenn die Patienten dann über 10 Tage oder über 2 Wochen diesen Blutverdünner nicht nehmen und der Stent zugeht und sie einen erneuten Herzinfarkt bekommen, dann ist das eine katastrophale Auswirkung. Und den muss man ablehnen, diesen Patienten.
Was mich auch interessieren würde, also du wirst ja bestimmt ganz häufig gefragt, ne? Was würdest du bei mir machen? Nervt dich das eigentlich?
Ja, nein, das nervt, nein, das nervt nicht. Also es nervt nicht insofern, als dass es meine Leidenschaft ist. Also ich kann verstehen, dass man vielleicht als Außenstehender sagt, ey, jetzt kommt der Patient zu dir und fragt dich, Herr, guck mal, was würdest du denn bei meinen Ohren machen? Oder kannst du mir empfehlen, meine Nase korrigieren zu lassen? Natürlich könnte das in einem bestimmten Umfeld auch mal nerven, aber für mich ist das ja mein Job. Also, und ich habe diesen Job ja freiwillig ausgewählt und er bringt mir Spaß.
Aber du hast das ja auch privat gefragt, insofern.
Ja, und ich gehe morgens super gerne zur Arbeit und ich würde da gar nicht unterscheiden, ob man mir diese Frage jetzt im beruflichen Umfeld, also in meiner Praxis stellt oder ob du die bei mir zu Hause stellst. Für mich ist das meine Leidenschaft, meine Faszination und es macht mir Spaß, mit Menschen darüber zu reden und sie zu beraten und vielleicht gemeinsam mit ihnen einen Weg zu finden, wo sie etwas verbessern können und dadurch glücklicher sind oder weniger Beschwerden haben, besser Luft bekommen, einfach eine höhere Lebensqualität.
Worauf ich dann jetzt hinaus wollte, schaltet man den Blick aber dann auch aus oder hast du automatisch so einen Jobblick, einen Optimierungsblick oder einen Veränderungsblick drauf, weil Optimierung ist irgendwie, ich finde, das ist so ein, das kann auch so negativ behaftet sein und wenn es halt auch positive Effekte hat, wenn man plastische Chirurgie macht, dann finde ich, gefällt mir gerade der Begriff gar nicht mehr so sehr. Aber dieser Blick darauf, was man verändern könnte, kannst du das ausschalten, was mich auch total interessieren würde? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen privat. Siehst du deine Frau auch so an? Also guckst du dann an und denkst so, oh, ja, da könnte man vielleicht doch ein bisschen straffen, oder?
Ich kann mir dazu eine lustige Geschichte erzählen. Wir haben, okay, in Dermatologie gekommen, haben wir eine Technik oder bieten eine bestimmte OP-Technik an, wo man Dellen oder Einziehungen bei der Zellulite behandeln kann. Das ist das heißt Zellfina. Das hat vor 4-5 Jahren eine deutsche Firma aus den USA herausgekauft. Und seitdem ist es auch in Europa oder in Deutschland auf dem Markt. Und ich bin eingeladen worden von dieser Firma, als sie das kauften, nach Wien. Das war so ganz geheim und es waren so 10 plastische Chirurgen aus Europa nach Wien geladen, damit das vorgestellt wurde. Und die haben vorher gar nicht groß erzählt, worum es geht. Und dann saßst du da und wurdest quasi beraten und informiert über ein System, was bei der Zellulite diese Dellen, solche Einziehungen, die Amerikaner sagen Dimples, korrigiert. Und sie haben die ganze Zeit, es war keine Live-Behandlung, sondern es war so PowerPoint-Präsentation. Und sie haben halt die ganze Zeit vorher, nachher Fotos gezeigt. Und ich habe mich die ganze Zeit, sie sagten, ja, 90% aller Frauen hätten ab einem bestimmten Alter von 21 oder 23 diese Dellen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich da in Wien war, ob meine Frau, die ja ganz schlank und ganz sportlich ist, solche Dellen hat. Und ob sie darunter leidet, wenn sie solche Dellen hat. Weil die hatten dann Studien gezeigt, wie unfassbar unglücklich Frauen sind, weil sie diese Dellen im Gesäßbereich oder im Oberschenkelbereich haben. Und als ich dann nach Hause kam, bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, Schatz, Hose runter. Und habe erstmal geguckt, ob meine Frau solche Dellen im Gesäßbereich und im Oberschenkelbereich hat. Natürlich hat sie solche. Wir waren die vorher und wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren verheiratet. Mir sind die vorher auch als Spruch wirklich nie aufgefallen. Und jetzt kommt das Lustige daran. Ich habe sie dann gefragt, sag mal, stören die dich? Und jetzt schaute sie mich total überrascht an und sagte, was denkst du denn? Na klar, total. Und das war etwas, weißt du, wenn du mit jemandem sehr lange zusammen bist, diese Person sagt plötzlich, weist dich quasi auf einen Fehler oder einen Manko hin, den du vorher nie gesehen hast und der gar nicht aufgefallen ist. Das war schon ganz spannend, auch für mich als plastischer Chirurg, plötzlich zu erfahren, dass meine Frau zum einen diese Dellen hat, die ich wirklich immer übersehen habe, und zum anderen, dass sie diese Dellen wirklich stören.
Stört dich das denn jetzt?
Nein. Also das ist, glaube ich, ein sehr Frauenthema. Ich habe das Gefühl, dass gerade diese Orangenhaut und diese Einziehung im Gesäßbereich die Männer gar nicht so sehen. Das ist etwas, was besonders Frauen in Umkleidekabinen bei so einem bestimmten Licht, was von oben kommt, besonders auffällt, und dann stört es sie. Ich glaube, im Alltag sieht man das kaum. Das ist so ein Problem, was eigentlich nur auftaucht, wenn du dich in ganz bestimmten Lichtverhältnissen und in bestimmten Räumen bewegst.
Also bei mir taucht das immer auf. Ich hab richtig krass Zellulite. Und das ist auch in einem Stadium, wo ich nichts tun könnte, dass das ändert. Und mein Ansatz ist einfach zu sagen, fuck it. Ich versuche mich damit jetzt einfach zu arrangieren. Ich könnte die Vogue am liebsten verklagen, dass sie damals in den 30er Jahren das überhaupt als Schönheitsmerkmal Marke propagiert hat, weil das war vorher einfach total normal. Und es ist tatsächlich erst durch eine Frauenzeitschrift, was so gemein ist, mit so einer Marke erhoben worden. Und ab einem bestimmten Stadium kannst du auch einfach gar nichts mehr tun. Und ich habe mich jetzt selber auch gezwungen, am Strand so einen kleinen Stringtanga anzuziehen. Und ich dachte, also es gibt ja Dinge, die ich ändern kann. Und die ändere ich auch. Habe ich jetzt ja gerade erst gemacht. Und es darf aber nicht so, oder für mich persönlich habe ich für mich beschlossen, es muss aber irgendwo auch ein Ende haben und muss auch irgendwo deine Zufriedenheit finden mit dir selbst, auch mit dem Alterungsprozess. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, der Ansatz muss für mich sein, einfach, dass das egal ist und ja, dass du dich wohlfühlst, auch mit den Dellen am Hintern. Und es gibt auch auf Instagram gibt es ja so viele Pro-Zellulite-Bewegungen, ja. Also es gibt Frauen, die extra ihren Hintern zusammenkneifen, um zu zeigen, dass das halt eben normal ist, weil jede Frau hat das. Es gibt so wenig Frauen, die wirklich überhaupt gar keine Zellulite haben. Ich habe 2 Freundinnen, die keine haben. Aber ansonsten jede. drei Freundinnen. Und das finde ich, ja, ich glaube, dass man mit bestimmten Dingen, oder für mich persönlich, das ist jetzt der Part, wo ich einfach meinen Frieden mit finden möchte. Aber frag mich mal im Jahr, wenn das in oder zwei Jahren, wenn ich weiter altere und wenn sich das weiter so ausbreitet. Du hast so richtig, richtig dolle Dellen. Also könntest du Wasser einfüllen. Doch, das ist so. Aber sag mal, wie ist das denn bei dir, wenn du dich selbst im Spiegel anguckst? Ja, weil du beschäftigst dich ja dann ja auch viel mit Schönheit. Findest du dich dann selbst schön oder guckst du dich dann an und denkst, oh, das könnte ich jetzt vielleicht auch verändern oder das könnte ich auch machen?
Ja, ich habe ja ganz viele Mankos. Also ich habe Haarausfall, ich habe ja ganz hohe Geheimatsecken, ich habe richtige Löcher auf dem Kopf, hinten so ein nahezu schon kreisrunden Katzenansatz. Ich habe Schlupflider, ich habe Tränensäcke. aber mich stört es nicht.
Also du beschreibst dich gerade, ne? Als ob du, als man hat Horst Tappert im Kopf. Genau. Siehst du aber nicht aus.
Ja. Meine Lieblingsoperation und eine der OPs, die ich mit Abstand am meisten durchführe, sind die Schlupflider, also die Entfernung von überschüssiger Haut oder zu viel Haut am Oberlid. Und das ist ganz lustig, weil ich habe wirklich echte Schlupflider. Und wenn ich diese Patienten berate, dann gibt es so, ich würde sagen, jeder vielleicht dritte, vierte Patient spricht mich darauf an und sagt, Sie haben das aber auch. Und das ist ganz, ganz interessant, weil ich dann immer sage, ja, stimmt. Und damit ist das Thema auch für die Patienten durch. Also man würde ja eigentlich erwarten, dass die dann so nachfragen und sagen Sie, Herr Nebenwald, warum lassen Sie sich denn nicht operieren oder warum verändern Sie das nicht? Sondern die Patienten gucken, man spürt das so ein bisschen, dass die sich so ein bisschen darauf konzentrieren, die wirklich also auf das Oberlid zu gucken. Da merkt man so ein bisschen, dass sie sich vielleicht nicht trauen und irgendwann kommt es raus und dann sagen die, Herr Nebenwald, Sie haben aber auch Schlupflider. Und wenn man dann sagt, ja, stimmt, richtig, dann ist das Thema für diese Patienten auch durch.
Aber für dich?
Also ich würde es gerne, diese Schlupflider-OP würde ich gerne machen, gar nicht aus kosmetischen Gründen, gar nicht, weil ich glaube, dass ich dann besser aussehe oder so, sondern weil es mich in meiner Lebensqualität stört. Mhm. Ich habe gerade abends immer weniger Lust zu lesen, ich habe so ein schwere Gefühl in den Oberlidern und ich kann auch so ein bisschen schlechter aus den Augen rausschauen. Man merkt das. Also ich habe so kleine Vorhänge und ich glaube, wenn diese Vorhänge weg sind und diese überschüssige Haut entfernt wurde, kriegst du das Auge einfach deutlich leichter auf. Und ich glaube, dass es bei mir persönlich die Lebensqualität verbessern würde. Und das ist es ein Eingriff, von dem ich so ein bisschen träume, ihn machen zu lassen und mir das wünsche. Ich habe es aber noch nicht so richtig timen können, weil man fällt danach schon 2 bis 3 Wochen aus. Mhm. Und ich wollte meinen Jahresurlaub oder so einen 2-wöchigen Urlaub dafür bisher nicht opfern, weil du kannst dann auch nicht Sport machen, du kannst da nicht wirklich reisen, sondern du solltest dich eher so ein bisschen zu Hause aufhalten und jetzt nicht zu aktiv sein, sonst heilt es einfach noch langsamer. Und die blauen Flecken benötigen noch mehr Zeit, um abzuklingen. Und insofern ist das bei mir einfach noch nicht passiert. Aber das ist ein Eingriff, den ich mit Sicherheit in einem nahen Zeitraum vornehmen lasse.
Und so reine Schönheitssachen? Also guckst du dich an und denkst, wenn ich das machen würde oder auch so minimalinvasive Sachen wie Botox oder Hyaluron, denkst du dann, boah, da könnte ich was... Könnt ihr was rein?
Botox mache ich seit vielen, vielen Jahren im Zornesfaltenbereich, weil ich einfach dadurch viel weniger Kopfschmerzen habe, eigentlich gar keine Kopfschmerzen mehr. Das war aber nicht Ziel meiner ersten Botox-Behandlung, sondern es war so ein bisschen ausprobieren und so ein bisschen mutig sein. Und ich hatte auch eine relativ starke Zornesfalte. Und bei mir mache ich das zum einen, glaube ich, damit diese Zornesfalte auch gar nicht wieder auftritt. Aber der größere Grund ist, ich habe einfach keine Kopfschmerzen. Ich hatte immer so einen vorderen Kopfschmerz und der ist, seitdem ich vielleicht in den letzten 10 Jahren, seitdem ich mich selber botoxe, 1-2 Mal aufgetreten und sonst war der viel, viel häufiger da. Ansonsten Hyaluron habe ich bei mir noch nicht ausprobiert. Ist aber etwas, wovor ich überhaupt keine Sorge hätte und wenn mich irgendwas in meinem Gesicht stört, sofort machen würde. Ich bin nicht allzu eitel. Also ich bin jetzt niemand, der viel in den Spiegel schaut. Und ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie vielleicht ein Foto von mir in einer weiterverarbeitet und mal so ausprobiert, wie sehe dann das aus, wenn ich jetzt höhere Wangenknochen hätte oder mehr Volumen im Wangenbereich oder größere Augen oder so. Ich habe da bisher nie drüber nachgedacht. Also das ist so ein, ich hatte da auch gar keine Zeit für. Also das ist auch noch so ein Thema. Ich arbeite sehr viel, ich habe Familie. Ich komme gar nicht dazu, jetzt mir da viele Gedanken darüber zu machen, was ich an mir selber optimieren könnte. Und ich hatte bisher auch nicht das innere Verlangen.
Jetzt habe ich so viele Fragen gerade, die ich dir noch stellen möchte. Es ist ja gut eigentlich, dass du dir gar nicht so den Kopf darüber machst, und da arbeiten ja viele Frauen auch dran, und es gibt ja die Body Positivity Bewegung, was ja grundsätzlich auch total gut ist, wobei ich glaube, das ist aber ein ganz anderes Thema, vielleicht schenkt man dann auch wieder in anderer Form dem Körper zu viel Aufmerksamkeit. Oder es kann auch Druck ausüben, weil man dann alles akzeptieren muss. Aber grundsätzlich ist das ja eine total gute Sache, dass es eine Bewegung gibt, dass Frauen gesagt wird, also insbesondere Frauen, weil wir einfach einen höheren Schönheitsdruck haben als Männer, das würde ich jetzt einfach mal so postulieren. Und dass ihnen gesagt wird, du bist gut so, wie du bist. Und wie stehst du denn dazu? Weil wenn jetzt jeder sich so gut finden würde, wie er ist, dann hättest du schon noch einen Job, weil wir ja die rekonstruktive Chirurgie haben. Aber wie stehst du denn dazu?
Also ich glaube, es ist doch toll, wenn Menschen einfach Altern akzeptieren. Und ich finde ja auch ganz wunderbar hübsche Menschen, die älter sind. Und es gibt auch viele Menschen, die im Alter schöner, attraktiver werden. Das sind etwas stärker Männer als Frauen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mit dem Altern vielleicht bestimmte Charaktermerkmale sich im Gesicht oder am Körper etwas stärker zeigen, was diesen Menschen dann sehr empathisch macht und diesen Menschen auch so eine Aura verleiht. Ich glaube, dass diese bedingungslose
Und auch das dazu stehen, oder?
Genau, dieses Akzeptieren. Ich bin so, wie ich bin und ich verändere mich nicht. Das ist sehr leicht gesagt, aber das fängt ja so ein bisschen an. Wenn wir das so machen würden, warum schneiden wir uns die Haare? Warum putzen wir die Zähne? Warum ziehen wir uns gut an, wenn wir alles so akzeptieren würden, wie die Natur es wollte? Also der Mensch, und das ist wahrscheinlich auch evolutionsbedingt, der neigt schon zu einer gewissen Optimierung. Das ist ja so ein bisschen dieses Survival of the Fittest. Wir werden, wenn wir attraktiv sind, beim Bäcker vielleicht freundlicher bedient, wir kriegen mehr Aufmerksamkeit im Freundeskreis, wir fühlen uns wohler, wir haben ein stärkeres Selbstbewusstsein. All solche Faktoren spielen ja da ganz stark mit rein. Und wenn du jetzt einfach davon ausgehst und sagst, pass mal auf, ich habe zwar dieses Problem mit den ungleichen Brüsten oder mit den ganz starken Hängearmen oder so im Oberarmbereich, das akzeptiere ich jetzt einfach so, dann ist das zwar nett gesagt, aber es löst dann eigentlich das Problem nicht, weil wenn du dann die Kleidung anziehst oder wenn du die Kleidung ausziehst oder Tennis spielst oder irgendwie am Strand langläufst, dann wird dir das ja immer wieder bewusst. Und insofern gibt es das evolutionsbedingt nicht. Es wird nicht der Status erreicht werden, dass die Leute damit zufrieden sind, wie sie sind und wie sie weiter altern, sondern es ist ganz klar in den letzten 20, 30, 40 Jahren der Trend abzusehen, dass die Leute sich immer mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich mich optimieren, wie kann ich das Beste aus mir herausholen. Und zwar nicht nur, was das ästhetische Erscheinungsbild angeht, jetzt im Sinne von kosmetischen Operationen, sondern auch, was Sport, was Ernährung, was Lifestyle und solche Faktoren betrifft. Und da ist natürlich die kosmetische Medizin ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der auch einen unheimlichen Zuspruch hat in den letzten Jahren. Ne? Die Eingriffe und die Behandlungen, die erleben ja jedes Jahr wieder eine quasi neue höchste Zahl an Eingriffen in Deutschland, in den USA, auf der Welt. Das heißt, jedes Jahr werden Jahr für Jahr werden mehr kosmetische Eingriffe vorgenommen, weil einfach der Wunsch der Menschen da ist. Und das ist Evolution. Dagegen können wir uns gar nicht wehren. Es gibt von der Uniklinik Regensburg, gibt es aus dem Psychologischen Institut dort, eine ganz, ganz spannende Arbeit. Da wurden ganz viele Menschen gebeten, Bilder anzuschauen. Bilder von Frauen und Bilder von Männern und zu sagen, wen finde ich am attraktivsten. Und da hat sich gezeigt, dass so ein relativ Durchschnittsmensch, also ein Mensch, wo der am Computer so simuliert wurde, dass ganz, ganz viele Fotos von einem Durchschnittsmenschen aufeinandergelegt wurden und daraus wurde quasi das perfekte Aussehen gebildet. Und das Spannende daran ist, es ist egal, wem du diese Bilder zeigst, ob du die in China jemandem zeigst, in Frankreich, in Brasilien, in Hamburg, über 90% der Befragten zeigen auf ein und das gleiche Bild. Das heißt, wir können uns dagegen gar nicht wehren. Das ist irgendwo in unseren Genen drin. Es gibt einen Speicher, der vielleicht einen attraktiven Mensch anders im Gehirn verarbeitet als einen nicht attraktiven Menschen. Und das liegt vielleicht daran, dass wenn du früher in der Höhle gelebt hast und es kam ein attraktiver, gut aussehender Mensch rein, dass du nicht weggelaufen bist und dann ein unattraktiver, hässlicher Mensch reinkam, bist du weggelaufen. Ob das richtig oder falsch war, ist eine andere Frage. Aber es ist einfach in uns drin. Wir können uns dagegen gar nicht wehren.
Also das kann ich sogar aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das so ist, dass man anders behandelt wird, weil ich ja mal sehr hässlich war. Und dann mich sozusagen selber transformiert habe. Das Ding ist aber, dass ich glaube, es geht trotzdem auch noch tiefer. Also ich bin ja selber jemand, der total offen ist für Eingriffe, offensichtlich. gerade bin ich absolut nicht natürliche Schönheit. Aber die innere, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat noch nie Botox gemacht, noch nie Hyaluron gemacht, die altert einfach so, wie sie ist. Und sie ist für mich einer der schönsten Frauen, weil sie das für mich so sehr verkörpert, dass sie einfach zu sich selber, es ist auf Englisch heißt es Own Your Beauty. Und das ist so, das lebt sie. Und dadurch wird sie wahnsinnig schön. Und auch andere empfinden sie als wahnsinnig schön. Und das meine ich mit der Body Positivity Bewegung. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so meine Yoga-Spiritualitäts-Bubble, wo das für uns gerade ein wahnsinniges Thema ist. Also, dass das Innere das schon auch verändert. Und selbst wenn du dann Hängearm hast, wenn jemand wirklich, wirklich es schafft, damit zufrieden zu sein.
Ja, na klar. Also bitte versteh mich nicht falsch. Ich wollte nicht sagen, dass jeder mit einem Hängearm jetzt operiert gehört und zwingend sofort morgen einen OP-Termin benötigt. Wen das nicht stört und wer darunter nicht leidet, der soll bitte auf gar keinen Fall sich behandeln lassen. Es ist nur, was ich sagen wollte, dieser Versuch, sich davon zu befreien. Dieser Versuch zu sagen, ich akzeptiere mein Alterungsprozess so, wie er ist und ich werde nicht anfangen, jetzt irgendwie bei mir Optimierungen vorzunehmen. Der ist zwar toll auszusprechen und er ist, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Ich finde das auch ein richtiger Angang. Also ich finde das moralisch, philosophisch, ethisch absolut korrekt. Es funktioniert nur nicht. Das ist das Problem, weil wir evolutionsbedingt darauf geformt sind, uns zu optimieren. Das ist einfach seit vielen, vielen Jahrtausenden ein Ziel der Menschheit, attraktiver zu werden. Und da kommen wir nicht drum herum. Egal, wie sehr man sich probiert, das einzureden. Es mag Menschen geben, die können sich davon sehr gut befreien. Die können das Ganze sehr gut abschütteln. Aber das wird ein kleiner Teil dieser Menschen bleiben. Und
Ich gehöre übrigens auch nicht dazu.
Genau.
Mich macht das immer richtig glücklich, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und das finde ich selber so faszinierend, was für eine Freude ich dann auch habe. Also das ist halt ganz krass. Dafür, und es hilft mir dann auch gleichzeitig mit den Dingen, die ich nicht ändern kann, besser zu leben. Ja, aber vielleicht auch, weil ich so durchgehend positive Erfahrungen gemacht habe und tatsächlich auch dieser Reise von echt hässlich zu jetzt einfach auch normal aussehend und die Reaktion, die wirklich krass anders sind, wenn du unattraktiv bist, reagieren Menschen einfach anders auf dich. Du wirst anders behandelt in Geschäften. Das war eine solche Erfahrung für mich. Das war ja auch relativ, also es war ja so ungefähr in der Pubertät, wo es sich dann angefangen hatte zu ändern, langsam. Und Ja, das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich gar nicht so Hemmung habe, was bei mir zu machen. Nichtsdestotrotz mit manchen Dingen, ich versuche so einen Mittelweg. Und ich glaube, vielleicht ist das auch, was man sich, vielleicht ist das auch einfach der Weg der kommenden Jahre, dass du Zufriedenheit und Optimierung miteinander vereinst. Oder genau. Vielleicht, oder noch viel schöner, ich mag diesen Begriff Choice Feminism so gerne, dass du selber für dich entscheidest, was für dich Schönheit ist und dich dir da einfach nirgendwie gar nicht irgendwie reinreden lässt. Ja. Und das nicht nur auf Frauen bezogen, sondern auch auf Männer.
Es gibt was ganz Spannendes, wenn du kleinen Kindern im Alter von 6 Monaten Fotos zeigst, dann ist es so, wenn du ihnen ein Foto einer attraktiven Person zeigst, lächeln sie. Wenn du ihnen ein Foto einer nicht attraktiven Person zeigst, dann sie denken. Es ist furchtbar, aber das, liebe Sandra, es ist nicht änderbar. Das ist, was ich damit sagen will, ich finde alles super sympathisch zu sagen, ich bin, bleib genauso wie ich bin und ich bin zufrieden mit mir und ich mag mich so wie ich bin. Super. Bitte nicht falsch verstehen, als plastischer Chirurg oder in der ästhetischen Medizin. Das ist total legitim und absolut erlaubt und perfekt. Aber es ist nicht Alltag, es ist nicht Realität, sondern die Realität ist, dass die Leute einfach, genau wie du gesagt hast, merken, wenn sie sich was Tolles anziehen, wenn sie die Haare schön föhnen, wenn sie sich vielleicht gut schminken, dass man auf die Menschen ganz anders wirkt. Ja. Man ganz anders angenommen wird. Und das ist etwas, was man, egal wie positiv man damit umgeht, das wirst du nie ändern können. Und jeder kennt das doch, wenn man sich ein tolles neues Kleidungsstück gekauft hat, mit was für einer Ausstrahlung man dann mit diesem Kleidungsstück plötzlich rumläuft und alle Leute sagen, hey, was, toll, das steht dir gut. Und dann gibt es einem einfach ein ganz inneres Zufriedenheitsgefühl. Und davon können wir uns nicht befreien.
Also tatsächlich ist das so. Ich glaube auch, dass wir uns davon nicht ganz befreien können oder dass es halt total schwierig ist und das häufig nicht funktioniert. Ich würde mir für alle wünschen, dass wir dieses innere Leuchten, dieses Anknipsen, dass wir das mehr kultivieren können, unabhängig von, oder ich würde es mir für mich selbst auch wünschen, bei mir gelingt das auch nicht, mir gelingt das manchmal, aber bei sehr häufig nicht, dass das unabhängig ist vom Kleidungsstück oder sonstigen Sachen. Du hast gerade gesagt, philosophisch, moralisch. Bist du eigentlich gläubig oder spirituell oder an was glaubst du?
Oh, ich würde, also das ist eine der Dinge, die ich auch probiere, meinen Kindern mitzugeben. Ich kann gerne glauben. Ich glaube, dass wenn man, egal, so ein bisschen, ich glaube, dass es nicht wichtig ist, welcher Religion man jetzt unbedingt zugehört. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, an etwas fest zu glauben, weil es dir helfen kann in deinem Leben, weil du immer wieder im Leben bestimmte Situationen hast, wo ein Glaube dir Halt geben kann, wo ein Glaube dir vielleicht auch eine Zuversicht gibt. Und ich hätte das gerne gehabt für mich. Ich bin leider da nie rangekommen. Ich bin zwar konfirmiert worden, ich bin getauft worden und hatte Konfirmationsunterricht und bin auch ab und zu mal sonntags in den Kirchen gewesen, habe aber nie diesen Zugang zur Kirche und damit auch nicht diesen Zugang zu Gott finden können, was ich schade finde. Ich hätte es für mich gerne gehabt. Ich muss leider sagen, ich bin eher Atheist. Ich habe auch keine Ahnung, was nach dem Leben kommt. Ich denke da auch nicht groß drüber nach, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, es ist nicht so, dass ich den Tod ausspiegele. Der Tote hat auch in meiner Familie, ist da. Mein Vater ist vor 10 Jahren gestorben, relativ früh, mit 69 Jahren. Das heißt, ich habe mich schon damit beschäftigt. Und gerade zum Beispiel in dieser Phase, als mein Vater starb, da hätte ich Glaube gut gefunden. Und ich glaube, dass mir dieser Glaube geholfen hätte, vielleicht mit diesen Situationen anders, besser umzugehen. Und ich würde mir wünschen, wenn ich das schaffen würde, für meine Kinder, ihnen das mitzugeben. Ich weiß aber nicht, ob wir das hinbekommen, muss ich ehrlich sagen.
Welche Werte versuchst du denn zu leben?
Also ich glaube, ich gehöre zu diesen Menschen, die, auch wenn das wissenschaftlich völliger Blödsinn ist, glaube ich trotzdem, dass dass sich im Leben alles so ein bisschen aufrechnet. Also wenn du fair bist und ehrlich bist, dann glaube ich, wirst du in deinem Leben auch weniger belogen und weniger betrogen, als wenn du selber ein Lügner und Betrüger bist. Da gehe ich fest von aus. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Ich hoffe, dass ich für mich selber gerade bin, dass ich vor bestimmten Entscheidungen es mir nicht leichter mache, den vielleicht schlechteren Weg zu gehen, sondern dass ich den Mut und die Kraft habe, einen Weg zu gehen, der meinen Einstellungen, mein Ziel vom Leben entspricht. Das können kleine Dinge sein, dass man nicht lügt, dass man nicht klaut, dass man nicht andere Leute irgendwie betrügt oder so. Das kann aber auch im Großen sein, zum Beispiel auch insbesondere als Arzt, dass du jetzt zum Beispiel keinen Eingriff nur deswegen machst, weil du daran Geld verdienst, sondern dass immer an erster Stelle die korrekte Indikation steht, dass du das machst, was medizinisch sinnvoll ist und nicht das, was monetär für dich gut ist.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich muss gerade an eine TV-Serie denken, die ich gerade schaue, Botched heißt sie. Und da sieht man Eingriffe aus Tijuana, wo ohne Narkose operiert wird. Nur mit Eisblöcken vorher gekühlt worden ist bei einer Bauchdeckenstraffung und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es ganz viele, also es gibt einige schwarze Schafe, wo das Geld dann im Vordergrund steht. Und so finde ich das sehr schön, was du an Werten formuliert hast und auch was du zum Glauben gesagt hast. Jan, jetzt sprechen wir schon eine Stunde. Ich glaube, ich habe noch so viele Fragen. Vielleicht müssen wir einfach noch mal einen zweiten Termin vereinbaren.
Ja, das können wir machen.
Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Es waren so interessante Einsichten zum Thema Schönheit. Ich finde es auch so cool, dass wir die, was wir zur Body Positivity Bewegung gesagt haben, und sind definitiv auch nochmal Sachen drin, die mich zum Nachdenken anregen. Vielen, vielen Dank. Nochmal ganz kurz, ja. Wenn man zu dir kommen möchte, zur Beratung, wo findet man dich?
Also man findet mich in Hamburg, im Dermatologikum, in der alten Oberpostdirektion am Stephansplatz 5. Dort in einer Praxis. Wir sind mehrere Ärzte, ich bin da nicht allein, und am einfachsten übers Internet. Dr. Jan Nebendahl, klassische Show Hamburg.
Ich packe das alles auch nochmal in die Shownotes. Jan, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, liebe Sandra.
Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen, und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder Deezer tun. Mich persönlich, Sandra von Zaubjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen, auch per E-Mail an podcast@house-of-grace.de. Alles Liebe, eure Sandra.